Historikopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mitten in Berlin liegt das Tempelhofer Feld mit dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, von dem der ein oder andere von Ihnen vor seiner Stilllegung 2008 vielleicht sogar noch selbst abgeflogen sein mag. Heute stehen die Gebäude als Denkmal für die bewegte und vielseitige Geschichte des Ortes. Hier wurde deutsche Luftfahrtgeschichte geschrieben. Der Flughafen war lange Zeit Berlins Tor zur Welt und spielte für unterschiedliche deutsche Staaten und Regierungen eine wichtige Rolle. Heute ist er für die Öffentlichkeit zugänglich und gleichzeitig Bildungs- und Veranstaltungsort. Auch die Historische Kommission zu Berlin hat im Mai hier eine Tagung zur Geschichte der Flughäfen in Berlin und Brandenburg abgehalten. Anlass genug also, sich einmal näher mit der Vergangenheit dieses besonderen Ortes auseinanderzusetzen. Denn abseits von Kaltem Krieg und Luftbrücke weist besonders die Anfangsphase dieses Berliner Ortes viele interessante Aspekte auf, die heute oftmals in Vergessenheit geraten sind. So befanden sich hier sowohl der erste Heimatflughafen der deutschen Lufthansa, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert, als auch das einzige Konzentrationslager auf Berliner Boden, das KZ Columbia. Um einen Blick auf die frühe Geschichte des Geländes des Flughafens Tempelhof zu werfen, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die sich mit unterschiedlichen Facetten des Themas beschäftigt haben. Zuerst begrüße ich Caroline Georg. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat über das Columbia-Haus promoviert. Über verschiedene Stationen in der historisch-politischen Bildung kam sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin zur Gedenkstätte Stille Helden, die sie mittlerweile auch leitet. Herzlich willkommen, Frau Georg.
Vielen Dank, schönen guten Tag.
Außerdem begrüße ich Thomas Wernicke, der gewissermaßen sogar physisch ganz nah am Thema ist. Er studierte Geschichte und Soziologie in Berlin, war unter anderem am Zentrum Zeithistorische Forschung in Potsdam beschäftigt und arbeitet jetzt als Referent für historisch-politische Bildung und Erinnerungskultur am Flughafen Tempelhof. Hallo, Herr Wernicke.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich, dass Sie beide hier sind. Wie sich das gehört, fangen wir ganz vorne an. Die Anfänge des Flughafens Tempelhof, beziehungsweise des Tempelhofer Feldes, denn die reichen ja sogar noch weiter zurück als die des Flughafens, also lange bevor die ersten Gebäude da errichtet wurden. Wie begann denn die Verbindung dieses Ortes mit der Luftfahrt dann?
Ja, tatsächlich ist die Geschichte des Feldes noch ein bisschen älter. Also sie geht sogar ins 18. Jahrhundert, als das Ackerland dann auch als Exerzierfläche für den preußischen König Friedrich Wilhelm I. benutzt wurde und im Grunde dann über Jahre hinweg auch als Exerzier- und Paradeplatz dort fungierte und dementsprechend dann später auch aufgekauft wurde vom Staat, dass man da sozusagen diese Fläche auch frei bespielen konnte. Und erst in den 1880er Jahren dann beginnt diese Luftfahrtsgeschichte. Also da gibt es dann ein sogenanntes Ballonversuchsdetachment. Das ist im Grunde, man hat Heißluftballons gestartet, hat geschaut, inwiefern die sich militärisch oder auch wissenschaftlich nutzen lassen für Wetter oder ähnliche Sachen. Und das setzt sich dann fort, eigentlich über die gesamte Kaiserzeit. Und die ersten Flüge finden dann tatsächlich, also mit motorisierten Flugzeugen, so wie wir es heute auch kennen, finden dann ab 1909 auf dem Tempelhofer Feld statt. Da gibt es dann erste Erkundungsflüge, wo man mal guckt, wie funktioniert eigentlich so eine Maschine, wie weit kann man damit überhaupt fliegen. Da werden Rekorde aufgestellt. Orville Wright ist 1909 auch da und stellt einen Höhenrekord auf von, ich glaube, 172 Metern, damals eine Riesensache. Und dann wird dieses Feld eigentlich so richtig für die Luftfahrt gewonnen erst dann in der Weimarer Republik in der Zeit, als das Tempelhofer Feld als eben Flughafen ausgebaut wurde.
Wobei der Erste Weltkrieg wahrscheinlich auch noch ein bisschen dazu beigetragen hat, also generell für die Luftfahrt ja.
Das ist wie so oft bei vielen wissenschaftlichen, technischen Errungenschaften sind Kriege offenbar immer so eine Katalysatoren, die das beschleunigen können. Die Luftfahrt ist maßgeblich beschleunigt worden durch den Ersten Weltkrieg. Also die Maschinen haben sich weiterentwickelt. Zum Ende des Ersten Weltkrieges stand das erste Ganzmetallflugzeug, was von Junkers gebaut wurde, die sogenannte F-13, die dann in der Zivilluftfahrt eingesetzt wurde. Also das ist schon so, dass Militär und Fliegen irgendwie eine gewisse besondere Verbindung schon immer hatten. Nicht nur in Deutschland im Übrigen.
Und nach dem Ersten Weltkrieg sollte dann ja dort endlich wirklich ein Flughafen entstehen. Wer war denn an dieser Planung beteiligt und wie kam die zustande, dieser Entwicklungsprozess, wenn das in Kürze sich abhandeln lässt?
Ja, ich versuche es mal sehr kurz zu machen. Der Staat, das Deutsche Reich, das Land Preußen und die Stadt Berlin, das sind die zentralen Player, kann man sagen. Das Reichsverkehrsministerium hat ein großes Interesse, einen größeren Flugplatz zu bauen, näher an der Stadt dran. Man hatte ja schon in Johannisthal und Staaken kleinere Flugplätze, die auch militärisch mal genutzt worden waren. Und hier sollte jetzt ein neuer Flughafen geschaffen werden. Ganz maßgeblich als wichtige Person im Berliner Kontext ist Leonhard Adler, der damalige Stadtbaurat, der das sozusagen auch durchsetzen konnte und dazu quasi die beiden großen Verkehrsfluggesellschaften zu der Zeit, das war die Junkers Luftverkehr und der Deutsche Aeroloid, das waren die beiden großen zu der Zeit, noch vor der Gründung der Lufthansa, die finanzieren dann mit dem Bau des Flughafens ab 1923. Und das war gar nicht so einfach, vielleicht muss ich das auch noch dazu sagen, das war gar nicht gesetzt unbedingt, dass das auch so stattfindet, denn wie auch heute das rund um das Tempelhofer Feld ja auch viele Volksabstimmungen und ähnliche und Begehren gibt. 1919 hatten sich die Gemeinden Tempelhof und Neukölln noch gegen eine Nutzung dieser Fläche als Flughafen ausgesprochen. Und da gab es auch Gemeinderatsbeschlüsse zu. 1919 war das, genau.
Was war der Grund für die Ablehnung? Also
ja, ich glaube, der Hintergrund war, dass man sich eigentlich da Sportstätten, Naherholungsstätten, der typische Stadtkonflikt, der da wieder zutage tritt, der auch heute ja im Grunde eine Rolle spielt, dass da verschiedene Begehrlichkeiten aufeinander prallten. Und der Flughafen wird ja auch gebaut, weil man auch im Osten des Flugfeldes dann diese Sportstätten gleichzeitig errichtet. Also man erkauft sich so ein bisschen die Zustimmung der Berliner Bevölkerung, indem man dort eine Vergnügungsstätte, den Volkspark Heisenheide anlegt, aber auch diese Sportstätten im Osten, die gibt es heute nicht mehr, also weitgehend nicht mehr. Man sieht da noch Spuren, wenn man da im Osten vom Feld steht. Und damit hat man sich dann die Zustimmung so ein bisschen erkauft auch.
Ja, nicht nur der Streit sozusagen um die Nutzung des Feldes ist 100 Jahre alt, sondern auch die Lufthansa feiert ja in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Und aus diesem Anlass haben, wie ich schon erwähnt habe, sowohl wir als Historische Kommission eine Tagung veranstaltet in diesem Jahr. Aber auch die Tempelhof GmbH hat eine neue Ausstellung eröffnet zur Frühphase der Lufthansa an ihrem ehemaligen Heimatflughafen. Wie haben denn Tempelhof, der Ort und die Lufthansa zusammengefunden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich, es gibt jetzt keine große Erzählung dahinter. Das ist im Grunde zu erklären, man hat den Flughafen dort. Berlin ist die zentrale Stelle im Deutschen Reich, der zentrale Verkehrsknotenpunkt auch schon zu der Zeit in Deutschland. Neben den zwei, drei anderen größeren Flughäfen in Deutschland. Und die Personen gründen im Grunde diese Lufthansa gezwungenermaßen in Berlin, weil dort eben auch schon die Infrastruktur vorherrschte. Man hatte vor, auch weiterhin diesen Flughafen auszubauen. Man brauchte für die größte deutsche Luftfahrtsgesellschaft, Verkehrsgesellschaft, brauchte man eben auch den größtmöglichen Flughafen, den größtmöglichen Platz und so kam es eigentlich zustande. Und man war natürlich, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, man war nahe an der Reichsregierung und am Staat. Das heißt, alle Ministerien, alle Wichtigen, die ja in die Lufthansa auch direkt mit hineinregieren konnten über den Aufsichtsrat, die saßen auch alle in Berlin. Also kurze Dienstwege waren möglich.
Genau, Staat und Lufthansa waren verknüpft, aber auch Lufthansa und das Militär. Wir haben schon gesagt, der Erste Weltkrieg, also Militär und Luftfahrt haben immer irgendwie eine besondere Bedeutung. Also welche Rolle spielte denn die Lufthansa sozusagen für die deutsche militärische Luftfahrt?
Ja, das ist eine super komplexe Geschichte tatsächlich. Ich versuche es aber möglichst kurz zu fassen. Nach dem Ersten Weltkrieg, das muss man vielleicht vorweg schicken, gibt es strenge Auflagen für die deutsche Luftfahrt. Es müssen alle Militärmaschinen vernichtet werden oder abgegeben werden. Es dürfen nur noch Zivilflugzeuge mit bestimmten Maßen und Leistungseinheiten dürfen überhaupt noch fliegen. Und für lange Zeit ist auch der deutsche Luftraum nicht mit den Deutschen zugeordnet, sondern der gehört, also Luftraum überhaupt wird erstmal definiert und gehört dann eben nicht erstmal dem Deutschen Reich, sondern den Besatzungsmächten. Und das ändert sich im Laufe der Zeit, denn 1923 beispielsweise wird möglich, diesen Luftraum wieder selber zu bespielen. Dann begründen sich in der Zeit eben auch ganz viele Flughäfen und gleichzeitig wird auch der Bau von Zivilflugzeugen innerhalb Deutschlands wieder gestattet. Also muss dazu sagen, auch alle großen Luftbauer, alle deutschen Flugzeugbauer haben im Ausland bis dahin produziert. Dornier war in Italien zum Beispiel und Heinkel und Junkers haben in Skandinavien produziert. Und das ist die eine Seite, warum diese militärische Bedeutung dann später eine Rolle spielen wird, weil militärisch darf man gar nichts bauen. Also militärisch ist komplett alles verboten, es bleibt weiterhin verboten. Und es ist auch auf lange Zeit nicht absehbar, wann das wieder gelockert wird, auch die Ausbildung von Piloten. Also fängt man an, diese Ideen zu wälzen. Und eine Idee ist eben, diese große Fluggesellschaft zu gründen, die Lufthansa, und damit indirekt auch dieses sehr große Unternehmen zu verwenden, um das als so eine Art Experimentierfeld für militärische Forschung im Bereich der Luftfahrt auch zu verwenden. Gleichzeitig soll die Lufthansa eben auch mehr Piloten ausbilden, als sie selber braucht, auch vor dem Hintergrund eines möglichst raschen Aufbaus einer Luftwaffe im Falle eines Krieges, wenn man sich dann doch mal verteidigen hätte müssen. Wichtig ist auch, alle, die im Flugverkehr sind zu der Zeit, alle wichtigen Größen, alle, die diese Denkschriften produzieren, wichtige Personen wie Erhard Milch, Udette, wie Junkers, Piloten wie von Gablenz und so weiter, die hatten alle Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht. Die waren Piloten im Ersten Weltkrieg. Das heißt, auch der Sekretär im Reichsverkehrsministerium, Ernst Brandenburg, war Luftwaffenpilot gewesen. Und die bringen natürlich diese Erfahrungen in den zivilen Luftverkehr und gleichzeitig erhoffen sie sich aber diesen heimlichen Aufbau einer Luftwaffe parallel oder an diesen Bestimmungen des Versailler Vertrages vorbei. Das ist relativ komplex, wie gesagt, das ist auch nicht mal die ganze Geschichte. Es ist am Anfang tatsächlich gedacht als eine Verteidigungsstrategie. Also was ist, wenn wir doch nochmal angegriffen werden, dann haben wir ja nichts und dann müssen wir möglichst schnell reagieren können. Später im Nationalsozialismus ändert sich das natürlich ganz schnell und dann wird ja auch die Luftwaffe bekannt gegeben ab 1935.
Also erst versucht man quasi, ich sag mal, Not oder Verbot zu umgehen zum Selbstschutz und dann letztendlich bauen die Nationalsozialisten darauf auf und nutzen sozusagen die angefangenen Umgehungsversuche dann für ihre Zwecke so ein bisschen.
Ja, genau, das ist ja auch ganz schwierig. Die Lufthansa hat in ihrem Vorstand mindestens zwei wichtige Personen sitzen, Martin Wronski und Erhard Milch, der besagte Erhard Milch, die schon ganz früh mit dem Nationalsozialismus liebäugeln. Und Erhard Milch tritt schon 1929 in die Partei ein, hält das aber geheim, also auf Anraten von Göring, der sagt, also geheim nützt das mehr, wenn du quasi das nicht bekannt machst. Da wird also von Anfang an schon die Nähe zu dieser Partei gesucht, auch vor dem Hintergrund, dass die sozusagen das Versprechen einlösen könnten, wenn die mal an der Macht sind, eine Luftwaffe aufzubauen. Einfach auch ganz klar und deutlich, dass man da auch eine Karriere machen kann bei denen. Das heißt, da werden schon früh die ersten Weichen gestellt für etwas, was dann erst ab 1933 wirklich passiert oder ab 1935 dann mit der offenen Bekanntgabe der Luftwaffe. Und deswegen ist diese Rolle der Lufthansa sehr schwierig. Also sie ist eben staatlich kontrolliert. Die Deutsche Bank hat sehr viel mitzureden in dem Unternehmen. Und sie haben viele Leute, die mit der NSDAP auch liebäugeln in hohen Positionen.
Nun hat das Tempelhofer Feld ja aber nicht nur sozusagen Verbindung zur Luftfahrt, sondern eben auch andere. Es gab neben den Flughafengebäuden auch noch ein weiteres Gebäude, was heute aber nicht mehr vorhanden ist, deswegen auch schnell in Vergessenheit geraten ist. Nämlich das besagte sogenannte Columbia-Haus, also das KZ Columbia. Was war denn so das Besondere an diesem Lager, also gerade in der Frühphase des NS-Staats?
Da würde ich gerne noch mal kurz einen Schritt zurück. Also die Geschichte des Hauses beginnt tatsächlich auch mit dieser militärischen Nutzung, weil nämlich Ende des 19. Jahrhunderts am Nordrand wird ein großer Komplex von Kasernengebäuden und auch diese Militärarrestanstalt errichtet. Diese Kasernengebäude stehen heute noch. Da ist, glaube ich, sogar die Kfz-Zulassungsstelle oder so. Das kennen, glaube ich, viele BerlinerInnen. Und das ist da, was heute der Columbia-Damm ist. Und auf der anderen Straßenseite gegenüber wurde eine Militärarrestanstalt 1896 errichtet. Die bestand aus 156 Einzelzellen und ein paar Nebengebäuden. Da gab es auch noch ein Beamtenwohngebäude. So ein ganzer Komplex und wirklich so ein ganz klassischer Gefängniszellenbau. Und das wurde bis 1918 als Militärgefängnis genutzt und dann ist es während der Weimarer Republik in den 20er Jahren ist es das Strafgefängnis Tempelhof. Und wann genau die Nutzung endete, das ist tatsächlich nicht mehr nachzuvollziehen. Die Bauakten des Gebäudes sind leider nicht überliefert. Und 1933 steht es sehr wahrscheinlich leer. Und im Frühjahr 1933 beginnt dann die SS, politische Gefangene dorthin zu verschleppen. Das hat damit zu tun, dass es ja sehr früh nach dem 30. Januar 1933 zu großen Verhaftungswellen kommt, vor allem dann auch nach dem Reichstagsbrand. Und das Hausgefängnis des Geheimstaatspolizeiamtes, also die Zentrale der preußischen Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße, heute Topographie des Terrors in der Niederkirchner Straße, die haben ein Hausgefängnis und das ist sehr schnell überfüllt. Man bringt auch noch sogenannte Schutzhaftgefangene, ich mache jetzt Anführungsstriche in die Luft, in das Gefängnis Spandau, was ja auch ein zentraler, also ein Regelvollzug sozusagen gewesen ist. Und man braucht einfach einen Ort, wo man die Leute inhaftiert. Also beginnt die SS, dort Gefangene hinzubringen in dieses leerstehende Gebäude. Es gibt eine sehr enge Anbindung an das Geheime Staatspolizeiamt. Die lässt sich tatsächlich nachweisen seit Herbst 1933. Es ist aber davon auszugehen, dass es auch schon früher bestanden hat. Es gibt auch Berichte von Häftlingen, dass so im Frühsommer, im Juni 1933, Rudolf Diels, der damalige Leiter des Gestapo, da auch vor Ort gewesen ist. Er selber hat ja in seiner Autobiografie, die er nach dem Krieg geschrieben hat, immer gesagt, mit dem Columbia-Haus hatte ich nichts zu tun. Das war die Sphäre der SS. Das ist nachweislich falsch, leider immer wieder übernommen worden von Historikern, aber nachweislich falsch. Und das wird also dann im Herbst dem Gestapo unterstellt, das Columbia-Haus, und damit systematisiert sich auch die Inhaftierungspraxis. Es ist erstmal ein Gestapo-Gefängnis, es ist zunächst kein Konzentrationslager. Ich würde es immer als Untersuchungsgefängnis der Gestapo, der preußischen Gestapo bezeichnen, weil man sehen kann, dass die Gestapo Leute dorthin bringen lässt, von denen sie noch was will, von denen sie noch Informationen haben will. Es gibt zumindest für die Jahre 1935 und 36 überlieferte Transportbegleitscheine, die liegen im Bundesarchiv. Da kann man das auch sehen. Die werden angefordert zum Verhör im Geheimstaatspolizeiamt und werden dann morgens hingebracht und abends wieder zurück ins Columbia-Haus. Und das ist schon, also der Charakter trifft es, glaube ich, sehr gut. Und dann kommt es ja zu ganzen Umstrukturierungen des Systems der Konzentrationslager, nachdem Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich die preußische Gestapo übernommen haben. Und die Inspektion der Konzentrationslager wird eingerichtet, es werden viele SA-Lager aufgelöst und es soll halt einfach umstrukturiert werden. Und damit wird das Columbia-Haus dann zum Jahreswechsel 1934-35 auch ein Konzentrationslager mit dem offiziellen Namen KL Columbia. In der Struktur ändert sich allerdings nicht so viel. Wir haben es sowieso schon unter der Bewachung der SS. Das heißt, da müssen keine Veränderungen vorgenommen werden. Und es gibt halt diese Konstruktion des Zellenbaus. Daran ändert sich ja auch nichts. Also da gibt es natürlich andere Strukturen als jetzt in einem Barackenlager zum Beispiel. Genau. Und als Konzentrationslager, aber immer noch mit dieser Doppelfunktion als Untersuchungsgefängnis des Gestapo, bleibt es dann bestehen bis November 1936.
Kurze Zwischenfrage, der Name Columbia-Haus, woher kommt der?
Das ist nicht mehr nachzuvollziehen. Also die Columbia, der Columbia-Damm, das hat ja was mit diesem Transatlantikflug der Miss Columbia zu tun. Wobei ich auch mal gehört habe, dass es wohl gar nicht stimmt, dass sie nach dem Transatlantikflug direkt dort gelandet ist, sondern eigentlich in London zwischengelandet. Aber deswegen heißen da so viele Dinge Columbia. Wann aber das Gefängnis in Columbia-Haus benannt wurde, das ist tatsächlich nicht mehr nachzuvollziehen.
Aber im offiziellen Schriftverkehr ist auch immer Columbia-Haus.
Ja, auch in der Frühphase wird es schon als Columbia-Haus bezeichnet, ja.
Jetzt haben wir diese Doppelfunktion sozusagen, also Gestapo-Gefängnis und KZ, der SS unterstellt. Wer wurde denn da untergebracht? Also Sie haben schon gesagt, es sind Leute, die die Gestapo am Anfang auch noch wieder braucht zu verhören. Welche Art von Gefangenen, also aus NS-Sicht, ist da untergebracht?
Das ist tatsächlich sehr spannend, sich anzuschauen beim Columbia-Haus. Wir haben am Anfang, vor allem kommunistische Häftlinge, aber auch andere sogenannte Linke, Sozialdemokraten, Gewerkschafter. Also erstmal die die expliziten Feinde des Systems sind oder das System als solche definiert. Und dann kommt es aber zu einer sehr interessanten Ausweitung derjenigen, die da inhaftiert sind. Und das geht einher mit einer... Also ich würde mal sagen, die Gestapo oder das Gestapo in dem Fall will sich ja auch politisch positionieren und bestimmte Dinge durchsetzen. Und es kommt ja in den ersten Jahren des Nationalsozialismus zu einer Ausweitung des Gegnerbegriffs, was auch durch Artikel unterlegt wird, auch von Werner Best zum Beispiel, und was tatsächlich ihre Macht auch stärken soll im System. Das heißt, wir haben am Anfang, und das zieht sich natürlich durch, wir haben die gesamte Zeit des Bestehens, haben wir politische Häftlinge, viele Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, dabei bleibt's. Aber es kommen plötzlich auch Zeugen Jehovas, werden dort inhaftiert, die sich ja dem Regime entgegenstellen. Künstler, wir haben Geistliche, bekennende Kirche, Pfarrer der bekennenden Kirche. Viele Juden werden auch inhaftiert. Das ist einerseits, gibt es natürlich kommunistische Juden oder solche, die wegen politischer Aktivitäten inhaftiert sind. Aber es kommt auch zu dezidiert antisemitischen Inhaftierungen. Zum Beispiel der bekannte Rabbiner Leo Beck ist dort inhaftiert, nachdem er sich 1935 nachdem er eine Predigt verschickt hat an die Synagogen, die sich gegen die Nürnberger Gesetze, also immer noch sehr verklausuliert, aber die daran Kritik üben. Und dafür wird er sozusagen auch im Columbia-Haus inhaftiert, um ihn in seine Schranken zu weisen und natürlich Widerstand im Keim zu ersticken. Und dann gibt es tatsächlich einen großen Wandel in der Inhaftierungspraxis. Und zwar beginnt die Gestapo Ende 1934 ganz stark schwule Männer in Berlin zu verfolgen. Das hat auch einen politischen Sinn, weil die Gestapo möchte eine Verschärfung des Paragraph 175. Und macht einfach politischen Druck, indem sie eine Aufgabe übernehmen, die ja eigentlich der Kriminalpolizei unterliegt. Es stand ja sowieso unter Strafe. Aber sie fängt an, Riesenrazzien zu machen in bekannten Schulentreffs in Berlin. Und für das Jahr 1935, ich habe es schon gesagt, es gibt diese Transportbegleitscheine. Da ist auch immer das zuständige Dezernat des Gestapo vermerkt, dass die Inhaftierung veranlasst hat. Und da konnte ich durch die Auswertung der vermutlich fast vollständig vorliegenden Transportscheine zeigen, dass wir tatsächlich dann 1935 mehr als homosexuelle Männer Verfolgte im Columbia-Haus haben als politisch Verfolgte. Und das ist etwas, was auch tatsächlich bis heute nicht genug aufgearbeitet ist. Es ist auch sehr, sehr schwierig, die Verfolgung von homosexuellen Männern zu erforschen, weil sie ja einfach auch nach 1945 nicht offen darüber sprechen konnten. Und das ist aber immer noch ein großer blinder Fleck, auch in der Erforschung des Columbia-Hauses, definitiv.
Und das war auch so ein bisschen eins der besonderen Merkmale einfach des Columbia-Hauses, also diese Zielgruppe.
Ja. Ja, definitiv. Und auch da sehen wir, also es gab ja ein weiteres Lager, wo viele Homosexuelle hingebracht wurden, das war das KZ Lichtenburg. Und wir sehen aber, dass tatsächlich auch die Männer, die als Homosexuelle im Columbia-Haus inhaftiert sind, oft zu Verhören ins Gestapo gebracht werden. Und das lässt sich auch der Literatur entnehmen und auch den wenigen Berichten, die überliefert sind. Die Gestapo wollte einfach weitere Sexualpartner, die wollte weitere Namen haben, um weitere Männer zu inhaftieren, um da einfach den Verfolgungsdruck deutlich zu erhöhen.
Gab es denn bei dieser Doppelfunktion, also Konkurrenz bei den Verhaftungen, gab es Rangeleien? Irgendwie
kam Nein, gar nicht, weil diese Doppelfunktion wurde ja beide durchs Gestapo ausgeübt. Also das war ja sozusagen in der Verwaltung des Gestapo. Die IKL war ja dann auch dem Gestapo unterstellt. Also so, das war, ja.
Ich hatte es ja ganz am Anfang schon kurz erwähnt, es ist das einzige vollwertige Konzentrationslager, das je auf Berliner Boden bestanden hat. War das einfach nur, weil da gerade wirklich das Gebäude leer stand? Oder gab es auch einen besonderen Grund, warum sozusagen das da im Herzen von Berlin eingerichtet wurde?
Also ich vermute, dass es tatsächlich eine pragmatische Entscheidung gewesen ist, weil man da ein leerstehendes Gebäude hatte. Deswegen, man hat ja tatsächlich dann im Juni 1933 da auch mit ziemlich umfangreichen Bauarbeiten begonnen. Das ist auch genau diese Geschichte, wo Rudolf Diez wohl da gewesen ist zur Begutachtung. Und es gibt halt Häftlingsberichte, wonach also die ganzen sanitären Anlagen müssen im sehr schlechten Zustand gewesen sein und wo richtig umfangreiche Bauarbeiten dann begonnen haben, um es offensichtlich für die weitere Nutzung halt erstmal zu sichern. Wie weit damals schon Planungen für den Flughafenbau waren, weiß ich tatsächlich nicht. Aber 1933 hat man sich erstmal entschieden, wir nutzen das weiter. Und ich glaube, also es ist ja für ein Auto, glaube ich, fährt man eine Viertelstunde bis zum Geheimstaatspolizeiamt. Also das war natürlich schön nah gelegen. Trotzdem war es nicht wirklich im Herzen von Berlin. Es war schon eher eine Randlage. Es gibt da aber natürlich auch dieses Wohngebiet. Das gab es ja auch damals schon. Die Gestapo hat ganz lange versucht, die Existenz des Columbia-Hauses geheim zu halten. Also im Gegensatz zu anderen frühen Konzentrationslagern, zum Beispiel in Brandenburg, aber auch zu Dachau zum Beispiel, da gab es immer mal Berichte in der Presse, weil ja Konzentrationslager auch diese Doppelfunktion hatten, des sozusagen Bestrafens, aber auch Abschreckung. Das haben wir beim Columbia-Haus wirklich nicht. Es gibt genau einen Artikel in der SS-Zeitschrift, das Schwarze Korps, da kommt es mal vor. Ansonsten kam das nicht vor und alle Häftlinge mussten auch bei der Entlassung unterschreiben, dass sie darüber schweigen. Und ich hatte ja auch im Zuge der Tagung nochmal nachgeschaut, welche Verbindung kann ich jetzt eigentlich auch finden zum Flughafen und habe genau ein Zitat gefunden von einem Häftling, der sagt, ich bin da hingebracht worden und ich habe immer den Fluglärm gehört. Ich wusste also, wo ich eigentlich sein müsste, aber ich hatte keine Ahnung, dass da irgendwie eine Haftanstalt ist, ein Gefängnis. Später spricht es sich rum, also sowohl unter den kommunistischen Häftlingen, da wurde es Columbia-Hölle genannt, aber auch unter den Homosexuellen, da wurde es Columbia-Diele genannt. Da ist es dann bekannt und man darf ja auch nicht vergessen, die Wachmannschaften waren in Oranienburg stationiert. Das heißt, man hat, davon gibt es sogar Fotos in dem Album des ehemaligen Kommandanten Karl Koch, also die rücken halt ab und an. Die sind wohl bis zum Nordbahnhof gelaufen und das ist ja natürlich sehr sichtbar. Und was man auch weiß, es gab eine relativ spektakuläre Flucht 1935 aus dem Columbia-Haus und da gibt es einen sehr ausführlichen Bericht, da ist ein Wachmann gemeinsam mit zwei Häftlingen geflohen. Und er beschreibt dann, dass er, um Zeit rumzubringen, da in irgendeine Kneipe geht zwischendurch. Und dann dachte ich damals auch zum ersten Mal, ja stimmt, die SS-Männer werden ja garantiert auch die Kneipen da frequentiert haben. Und natürlich kann es da kein Geheimnis irgendwann gewesen sein. Aber man muss schon sagen, im Vergleich zu anderen Lagern haben sie versucht, es wirklich geheim zu halten.
Ich kann auch sagen, dass der Flughafenbau in der Weise auf jeden Fall noch nicht geplant war 1933. Ne? Also da gab es jetzt noch keine Entwürfe, dass das mal sich überlagern oder überschneiden könnte. Insofern passt das schon ganz gut in das Bild. Es war einfach eine ehemalige Arrestanstalt, die man zur Verfügung hatte und die man dann dafür nutzen konnte.
Genau, dieser Großbau, Großneubau sozusagen erfolgte dann erst 1936 und war ja dann letztendlich auch der Grund, warum das Columbia-Haus aufgelöst wurde, um eben Platz zu schaffen für diese neuen Gebäude. Aber die Häftlinge waren ja teilweise trotzdem noch da. Also was geschah mit denen oder wie waren sozusagen die Nachwirkungen dieses Hauses?
Also das Nachfolgelager des Columbia-Hauses ist Sachsenhausen. Die Auflösung des Columbia-Hauses steht natürlich in direktem Zusammenhang mit dem Neubau. Ich kann mir vorstellen, dass man es vielleicht gerne als Untersuchungsgefängnis behalten hätte oder als Gestapo-Gefängnis. Aber an sich war man ja sowieso dabei, das ganze System der Konzentrationslager überhaupt nach dem Dachauer Modell umzustrukturieren. Und da war natürlich klar, man braucht ein großes Lager für Berlin außerhalb von Berlin, was man ja dann in Oranienburg errichtet hat. Und wir wissen, dass Häftlinge aus dem Columbia-Haus an diesen Entwurfszeichnungen beteiligt gewesen sind für Sachsenhausen und auch eingesetzt wurden, um dort die ersten Baracken zu errichten. Und Sachsenhausen ist nicht nur das Nachfolgelager fürs Columbia-Haus, sondern auch für das KZ Esterwegen. Und es gibt unterschiedliche Berichte. Also ich glaube, am Ende haben wir sowieso eine geringere Belegungszahl im Columbia-Haus. Die waren nämlich teilweise, also ich habe ja schon gesagt, 156 Einzelzellen. Wir haben eine Belegung mit bis zu 450 Männern. Und die waren natürlich also stark überbelegt. Es nimmt dann ab, 36, weil man offenbar schon die Planung dann irgendwann hatte. Wir müssen schließen. Und ein Teil ist tatsächlich entlassen worden. Also ich habe Häftlinge gefunden, die sind dann Anfang November 1936 entlassen worden. Und ein Teil ist nach Sachsenhausen überstellt worden. Und in Sachsenhausen errichtet man ja auch den Zellenbau. Und der Zellenbau ist tatsächlich, der hat dann wiederum diese Doppelfunktion. Das ist dann sowas wie das Gestapo-Gefängnis im Konzentrationslager. Und das ist der eigentliche Nachfolgebau für das Columbia-Haus.
Also doch sozusagen bleibende Spuren, die man tatsächlich sehen kann noch im Lagersystem.
Ja, und genau. Und was auch ganz wichtig ist, ist im Columbia-Haus, das betrifft nicht nur das Columbia-Haus, ich würde sagen, das betrifft auf jeden Fall auch das KZ Dachau und auch das KZ Lichtenburg. Es war ein Ausbildungslager für die zukünftigen Wachmannschaften. Das sieht man auch in vielen Biografien, auch von dortigen Kommandanten, die später zum Beispiel Auschwitz das Stammlager kommandiert haben oder Majdanek. Und es wurde viel auch ausprobiert, was sich in der Praxis der Konzentrationslager später durchgesetzt hat. Zum Beispiel findet man in fast allen Häftlingsberichten aus dem Columbia-Haus dieses Misshandlung durch Sport. Und das wird tatsächlich systematisch übernommen auch in die späteren Konzentrationslager. Da kann man wirklich, man kann aus dieser Frühphase sehr viel ablesen für das spätere System der Konzentrationslager.
Kommen wir vom Ende des Columbia-Hauses wieder zum Anfang des neuen Flughafens, 36, Beginn des großen Neubaus. Was war denn der Grund? Also warum wurde sozusagen entschieden, wir brauchen einen größeren Flughafen in Tempelhof?
Ja, das könnte man jetzt ganz banal beantworten, weil der alte zu klein geworden ist. Das gilt auch für die NS-Zeit. Vielleicht ist das gar nicht so sehr die spannende Frage, sondern die Frage, wie haben sich die Leute das dann konkret vorgestellt im NS-Staat? Also was sollte so ein neues Flughafenbauprojekt? Das war ja eines der ersten Gebäude in Berlin nach dem Finanzministerium, hätte ich jetzt fast gesagt, nach dem Reichsluftfahrtministerium, das ja auch schon der Architekt Sagebiel entworfen hatte, wo man diese neue Architektur, die in der NS-Zeit sich dann auch so ein bisschen zu etablieren suchte, wiederfinden konnte. Also der Hintergrund für den Bau war ganz banal, so wie man die Entwicklung des Fliegens sah und auch des Luftverkehrs weltweit, würde dieser Flughafen, der alte Flughafen, der sich so an der Flughafenstraße der Verlängerten befunden hat, so in der Mitte, mitten im Tempelhofer Feld, würde man heute sagen, der würde auf Dauer zu klein werden. Man würde diese Kapazität nicht mehr fassen. Also man hat so Entwicklungen gemutmaßt von bis zu, also in den Mitte der 30er Jahre, 38, so von bis zu 300.000, 400.000 Fluggästen pro Jahr. Und das hätte dieser Flughafen nicht mehr geschafft, ganz banal. Und dann hat man überlegt, wo man diesen Bau hinsetzen könnte, um diesen alten Flughafen auch nicht abreißen zu müssen. Hat man lieber sich diese Stelle da am Norden ausgesucht, da ja jetzt Platz der Luftbrücke eben und hat dann auch in Kauf genommen, dass dafür auch einiges weggerissen werden musste. Auch etwas, was dem NS-System direkt gedient hat, wie das eben schon ausführlich genannte KZ Columbia, aber eben auch das Fußballstadion, was es dort oben einmal gab, in dem Zehntausende Fußballspiele schauen konnten, das musste auch einmal komplett abgerissen werden. Das ist so quasi am Platz dran gewesen, so am Columbiadamm, so vom Columbiadamm ausgehend nach Süden, Ecke, Tempelhofer Damm, so da hat das ungefähr sich befunden. Und dann hat man diesen Entwurf gemacht und Hitler hat natürlich eine große Idee wieder gehabt. Er hatte, das ist noch in der Zeit geplant, bevor Speer dann der Generalbauinspektor wird und auch für die Stadt Berlin eben die Hauptaufgabe übernimmt. Und er sagte dem damaligen Chef der Berliner Flughafengesellschaft, Rudolf Böttger, übrigens auch ein alter Name, zu der Zeit auch schon in der Weimarer Republik war er der Leiter, der Flughafen Tempelhof müsse der schönste und größte der Welt werden. So ganz banal erstmal. Also das passte so insgesamt als Gebäude in diese Gesamtvorstellung von der Umgestaltung der Berliner oder der Reichshauptstadt. Ja, also dieses Germania-Projekt im Kleinen schon mal angedacht. Es sollte sich ein bisschen mit dieser Nord-Süd-Achse dann auch noch verhalten. Das ist aber ganz spannend. Es gibt immer wieder den Konflikt zwischen Speer und Sagebiel. Sie kommen in Konflikt, weil diese Nord-Süd-Achse, die ist so schön gedacht und dann steht dieser Flughafen so hässlich an der Seite, so schräg angeschrägt, ist er dann so seitlich dabei und Speer ist auch kein großer Freund davon. Dennoch Hitler, wie gesagt, großer Freund und er sagt, also er begründet es auch damit, dass er ist ja viel geflogen, auch in den Wahlkämpfen 32, auch über die Reichshauptstadt dann dementsprechend. Und er begründet es damit, dass wenn man über die Reichshauptstadt fliegt, man kaum repräsentative Gebäude sieht. Also er nennt nur Karstadt, also Karstadt sehe man ja so wunderbar und das ist ein Gebäude, was ich zeigen lassen kann. Aber ansonsten, ich zitiere ihn jetzt mal, empfinde er es als eine Schmach, dass wenn er dann in die Stadt führe, die städtischen Gebäude und Ministerien gegenüber solchen Bauten den dürftigsten Eindruck machten. So, also die Idee ist tatsächlich repräsentative, tolle Gebäude, die von oben super aussehen. Sie sollten aber eben nicht, und das ist das Gegenmodell zu der amerikanischen Skyline, sie sollten eben keine Hochhäuser sein oder so. Ne? Also diese Idee des vertikalen Bauens hat Hitler strikt abgelehnt. Und so wird dieser Flughafen dann gebaut. Er hat eine ganz eigentümliche Form, diese Rundung. Das liegt da einfach nur an einem einzigen Grund, dass es ein Flugstadion auch gleichzeitig sein sollte. Witzigerweise, also Flugstadion heißt, man führt zehntausende Menschen auf das Dach. Da wären Plätze gewesen zum Sitzen und dann hätte man dort Flugschauen beobachten können, sehr komfortabel vom Dach dieses neuen Flughafengebäudes aus. Das ist sozusagen im Grunde die Idee dieser Rundung, einfach auch, weil das so eine Art Flugsportstätte und auch zur Präsentation der Luftwaffe hätte sein sollen. Das ist der Grund für diesen Neubau auch, ja. Also das ist noch in der Zeit gebaut. Ich sage immer, dieser Flughafen ist ein ganz eigentümlicher Zwitter oder so ein Brückentier, nenne ich es manchmal auch wie so der Archäopteryx zwischen dem alten Fliegen und dem neuen. Also er nimmt schon die Erwägung des modernen Fliegens vorweg, ist relativ modern auch in der Trennung von Fracht- und Passagierwegen. Gleichzeitig ist er im Grunde schon beim Bauen eigentlich zu klein für die Flugzeuge, die schon wenige Jahre später dort erscheinen auf dem Flugfeld. Und damit hat er so eine ganz eigentümliche Twitter-Rolle. Auch diese Idee dieser Flugschauen ist nicht komplett weg, sie bleibt sehr lange, aber sie ist nicht mehr so dramatisch wie noch in den 20er und 30er Jahren, wo das Fliegen ja auch noch so eine Neuigkeit war und dann natürlich auch entsprechende Menschenmengen im Anzug. Genau, also so könnte man das vielleicht zusammenführen. Geplant waren 6 Millionen Personen pro Jahr, die es abfertigen sollte. Das hat er tatsächlich erreicht, aber erst in den 60er Jahren. Oder auch nur ein Jahr, meine ich. Also das ist schon ganz spannend. Also als Flughafen wird er dann auch nie genutzt. Das will ich auch noch vorwegschieben. Dieser Flughafen wird von den Nationalsozialisten als Gebäude nicht als Flughafen benutzt, sondern eben als Rüstungsfabrik. Man stellt ihn halt nicht fertig und das heißt, das normale Fliegen findet weiterhin über den alten Flughafen, den Weimarer, diesen neue Sachlichkeitbau, der da eben stand, über den findet das weitgehend immer noch statt, bis zum Ende des Krieges.
Aber die nächste größere Änderung ist dann ja tatsächlich 39, der Kriegsausbruch, der Auswirkungen hat auf diesen Nicht-Flughafen sozusagen, der dann anders genutzt wird. Also wie entwickelte sich der Flughafen dann im Krieg?
Ja, genau. Also der Flughafen ist ja nicht, wie gesagt, er ist nicht fertiggestellt. Das heißt, man kann den regulären Flugbetrieb noch nicht machen. Man baut währenddessen auch noch an dem Flughafen. Dann deutlich langsamer. Also er wird am Anfang relativ schnell gebaut, weil auch das Reich da einfach über die Mittel verfügt und die Arbeitskräfte dementsprechend dahin schieben konnte. Auch noch unter den deutschen Arbeitern. Das ändert sich dann durch die anderen Notwendigkeiten, so dass dieser Flughafen nie fertiggestellt wird. Und dann wird schnell klar, der alte Flughafen, der wird kurz mal ausgesetzt im Flugbetrieb während des Polenfeldzugs, des sogenannten, also Anführungszeichen. Dann wird das über Rangsdorf abgewickelt, das zivile Fliegen, kommt aber auch wieder sofort danach zurück. Und während der anderen Feldzüge, Frankreich, Russland und so weiter, fliegt man ganz regulär wieder auch dort. Das Fliegen nimmt nur ab insgesamt. Die Lufthansa verliert immer mehr Flugstrecken, das Flugnetz schrumpft. Und dieser Flughafen, dieser alte Flughafen wird auch zum Fliegerhorst. Das war ja vorher auch schon, aber jetzt richtig mit einer Fliegerkommandatur. Es gibt mehrere Geschwader. Es gibt das Behelfsgeschwader der Lufthansa, was dort fliegt, auch beim Polenfeldzug mithilft aktiv. Also da fliegen Lufthansa-Maschinen, quasi Truppen und Material. Und es gibt auch die sogenannte Regierungsstaffel dort, die Flugstaffel des Führers und seiner Getreuen. Also so eine Art Flugbereitschaft, würde man heute sagen, oder so wie die Air Force One, hat man da mehrere Flugzeuge im Flugpark gehabt. Also dieses gesamte Feld, was eine sehr starke Zivilisierung erfahren hat während der Weimarer Zeit, kann man ja sagen. Also da, wo fast kaum noch Militär sich auf diesem Feld befunden hatte, auch keine Militärübung oder irgendwas in der Form noch stattgefunden haben, wird wieder remilitarisiert in dieser Zeit. Und das bleibt ja letztendlich, bis die Amerikaner abziehen, auch noch so bestehen. Ne? Also kann man sagen, der gesamte Bereich hat mehr militärische Geschichte wahrscheinlich, als es diese zivile Geschichte hat ohne Militär. Genau, und das ist vielleicht noch als kleiner Punkt. Die Frage ist immer, ist es damit ein Angriffspunkt für den späteren Bombenkrieg? Also es ist ja Luftfahrtindustrie im Grunde auch, es ist Rüstungsindustrie, es gibt einen Luftwaffenstützpunkt. Da gibt es durchaus widerstrebende Meinungen zu, wie sehr das in dieser Bomber-Strategie von Arthur Harris zum Beispiel, der von der Royal Air Force mit drin war. Klar ist, dass es gab eine klare Strategie von der Royal Air Force, die Luftfahrtindustrie kaputt zu machen. Es gibt die Directive Point Blank, die das im Grunde bestimmt. Interessanterweise wird aber nur der alte Flughafen massiv zerstört. Also der ist quasi bis in den Grund und Boden gebombt, kann man am Ende sagen. Da steht nichts mehr am Ende, während das eigentümliche neue Gebäude relativ wenig Schäden genommen hat. Das heißt aber nicht, ich würde nicht den Schluss ziehen, dass es absichtlich verschont wird. Es hat eine Priorität trotzdem im Bombenprogramm der britischen, zumindest der britischen Nachtangriffe. Schwierig aber zu beantworten am Ende. Also wie militärisch wurde es auch wahrgenommen von der anderen Seite? Das ist ja vielleicht der interessante Punkt hier. Ne? Also offenbar hat das Gebäude entweder Glück gehabt oder tatsächlich gab es wenig Interesse daran, dieses Gebäude konkret zu zerstören. Dazu gibt es aber derzeit keine genauen Quellen.
Na, übersehen wurden konntest du ja mit Sicherheit nicht.
Ich nehme an, das ist richtig. Ja, aber es wurde auch getarnt. Also man hat auch, es gibt Luftbilder, wo so eine Art Tarngebäude auch auf dem Vorfeld des Flughafengebäudes stehen. Andererseits natürlich die Zwangsarbeiterlager waren von oben auch zu sehen deutlich. Diese großen Zwangsarbeiterlager am Ost- und am Südende sozusagen dieses Flughafens, wenn man den Bogen so mitdenkt. Und auch am alten Flughafen gab es ja Zwangsarbeiterlager. Also es ist schwierig zu beantworten tatsächlich, ja. Aber zu übersehen war es sicherlich nicht. Auch die Zwangsarbeiterlager nicht.
Genau, Stichwort Zwangsarbeit. Zwangsarbeiter wurden dort eingesetzt. Und zwar von der Lufthansa, die eben dort auch mitmischte, haben wir ja schon an einigen Punkten gehört. In welchem Umfang wurde denn, also kann man das soweit noch nachvollziehen? Und vor allen Dingen, wer waren auch diese Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen?
Ja, das ist speziell. Es gibt ja zwei große Firmen, die dort ansässig sind. Das ist die Lufthansa zum einen mit einem etwas kleineren Betrieb. Und dann gibt es noch die sogenannte Weserflug GmbH, die etwas größeren Betrieb dort hatte, die dort auch Kampfflugzeuge baute. Und zusammengenommen sind da kann man das vielleicht von 1.500 bis 2.000 Zwangsarbeitern in diesen Zwangsarbeiterlagern ausgehen. Die müssen nicht zwangsläufig alle dort gearbeitet haben. Die waren im Zweifelsfall auch woanders eingesetzt und sind dann nur in diese Lager gekommen, weil da noch Platz war. Oder umgekehrt, manche der Zwangsarbeiter wohnten woanders und kamen dann dorthin. Das ist so ein bisschen vielleicht der Hintergrund. Das ist ungefähr die grobe Zahl. Das Problem für die Lufthansa besteht darin, dass man nur schätzen kann, etwa wie viele in Tempelhof eingestellt waren. Das waren circa 420 zur Hochzeit 1943, die jetzt in Tempelhof für die Lufthansa gearbeitet haben, 420 Zwangsarbeiter. Und dann pendelt sich die Zahl so um die 400 immer so ein. Und das ist nur interessant, insgesamt, wie viele es dann da waren. Das ist schwer nachvollziehbar, weil wir einfach nicht wissen, oft die Namen dieser Leute. Gerade diese Akten sind verbrannt oder sind zerstört worden oder verschwunden. Also genau die von diesem Standpunkt. Wir wissen von Böblingen oder von Scheuditz, wo die Lufthansa auch große Werkstättenbetriebe mit Zwangsarbeit betrieben hat innerhalb des Reiches. Da gab es solche Listen noch. Da sehen wir sehr viele Ostarbeiter, polnische Arbeiter. Wir sehen Ukrainer, Russen, Kriegsgefangene, aber auch Westarbeiter sind da mit drin. Holländer, Franzosen, Belgier, einige Italiener arbeiten auch in diesen Lagern. Und vielleicht ganz wichtig, das hat Lutz Budras rausgefunden, es waren etwa 69 Zwangsarbeiter, deutsche Juden für die Lufthansa in Tempelhof, von denen wir leider gar keinen einzigen Namen haben. Also wir wissen über diese Menschen gar nichts. Wir wissen, es sollte diesen Judenabort geben. Also es gibt den auch auf Zeichnungen, den Planungszeichnungen. Den sollte es geben. Ob es ihn nun wirklich gegeben hat oder nicht, sei dahingestellt, aber er war geplant. Und diese 69 jüdischen Zwangsarbeiter werden schon 1942 sämtlich deportiert. Und das Problem ist natürlich, wenn man dann die Namen nicht hat, kann man nicht nachvollziehen. Ne? Also wo sind die dann gelandet? Haben die überlebt vielleicht sogar oder so? Ich weiß jetzt, dass die Lufthansa aktuell eine Studie fördert, die Manfred Krieger bearbeiten wird, der Unternehmenshistoriker, der auch bei Volkswagen mal gearbeitet hat, Der wird jetzt nochmal spezifisch die Zwangsarbeit sich anschauen und hofft auch so ein bisschen nochmal in Archiven vielleicht doch noch mehr Licht in dieses Dunkel zu bringen. Also als über diese neueren digitalen Archive wie Arolsen und ähnliche. Wenn es nur ein Name mal wäre oder zwei, also dass man dem auch mal so ein Gesicht geben kann. Ne? Also
ja, 1942 ist ja auch relativ früh für Leute, die Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie leisten. Die sind ja eigentlich meistens geblieben bis zur Fabrikaktion.
Bis zur Fabrikaktion, genau. Ja. Aber es gibt davor wohl auch schon so die ein oder andere Deportierung und die Fabrikaktion ist nur dieses Fanal am Ende. Interessanterweise, ich habe auch nochmal geschaut, es war eben nicht die Fabrikaktion im Februar 43, sondern es war offenbar einer dieser Razzien oder einer dieser Umverlegungen von jüdischen Menschen, Deportationen vor dieser großen Fabrikaktion im Februar 43, genau. Ja, auch für diese Menschen bedeutet das Unterschiedlichstes, je nachdem, welche Nationalität sie waren oder wie sie eingeordnet waren in dieses rassistische System der Nationalsozialisten. Konnte der Umgang unterschiedlich sein. Die Verpflegung war dann unterschiedlich. Die Frage, wie sich die Menschen in der Stadt bewegen konnten. Also wir haben einen französischen Zwangsarbeiter, Jean Rosier hieß der, ausmachen können. Da hat uns freundlicherweise das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit einen ganzen Bestand überliefert, wo wir auch dann ganz viele, wir haben dann typische Zwangsarbeiterdokumente wie Ermahnungen, den Arbeitsausweis, die Visa, also diesen Aufenthaltsstatus und all diese Sachen. Und da wissen wir auch, dass der quasi sehr wohl auch in der Stadt bewegen durfte. Der durfte auch ins Museum gehen oder ins Kino und so. Das war den Westarbeitern durchaus erlaubt. Den Ostarbeitern war das nicht erlaubt. Und es gab dann auch diese Lagerbereiche, die dann mit Stacheldraht umzäunt waren. Und diese Leute, das sind dann meist die Ostarbeiter, die durften sich nicht frei bewegen durch die Stadt. Immer nur mit in Gruppen und dann mit Bewachung und auch nicht einfach so als Freizeitsachen. Wir wissen aber auch, dass die sich miteinander irgendwie kommuniziert haben, dass sie auch Kontakt miteinander hatten, auch mit den Ostarbeitern, die anderen Zwangsarbeiter.
Gibt es denn Berichte aus der Stadt oder also aus der Stadtbevölkerung, wie das wahrgenommen wurde irgendwie? Gerade weil es ja einerseits als Flughafen natürlich ein besonderer Ort war, andererseits auch natürlich relativ tief in der Stadt, dass das irgendwie besonders wahrgenommen wurde?
Ja, es gibt diese Tagebucheinträge, sowas findet man zuweilen. Es ist wenig überliefert dazu, außer diesen Ego-Dokumenten. Verstecken konnte man das definitiv nicht. Also es gab im reichsweit, glaube ich, 6,5 Millionen Zwangsarbeiter. Das war nicht zu verstecken und die bewegten sich und die sprachen ja auch ihre Sprachen im Zweifelsfall mit gebrochen Deutsch, also die Franzosen oder die Belgier. Und man konnte das nicht übersehen eigentlich, wenn man in der Stadt unterwegs war. Und es gab ja auch die Angst, das war ganz verrückt, es wird immer die Frage aufgemacht, wie ist das denn eigentlich im Luftangriff? Wo durften die Zwangsarbeiter hin und wo nicht? Und eigentlich gibt es Widerstreitendes. Es gibt sowohl das Reichsluftfahrtministerium beispielsweise hat großes Interesse daran, dass die Arbeiter geschützt sind. Dafür gibt es dann diese Splittergräben zum Beispiel auch, die man aushebt. Die helfen jetzt nicht bei einem Direkttreffer, aber sollten zumindest vor dem Allerschlimmsten schützen. Und sogar bei uns im Gebäude drin gab es offenbar auch Luftschutzräume für die Westarbeiter, die dann nur mitbenutzt wurden. Die waren nicht so gut ausgebaut wie die anderen, aber sie waren auf jeden Fall ein bisschen tiefer. Beim direkten Treffer hätte das auch nichts gebracht, aber es war ja, galt ja auch für die meisten Berliner zu der Zeit und Berlinerinnen. Aber sie sind gleichzeitig, das haben wir da immer wieder auch aus Akten, habe ich das gelesen, gibt es Berichte, wo das Reichsluftfahrtministerium extra darauf hinweist, diese Zwangsarbeiter, die Westlichen, haben schon ein Recht, da reinzukommen. Und das sollte doch bitte daran gedacht werden. Also es zeigt offenbar, dass die Praxis eine andere war, die dann gelebt wurde, jeweils von den Luftschutzwarten beispielsweise. Das heißt nicht, dass niemals Zwangsarbeiter in diesen öffentlichen Luftschutzräumen saßen, aber oft war dann der Kontrollposten der Luftschutzwart, der dann entschieden hat, wer kommt rein, wer nicht, wen lasse ich rein, wen lasse ich nicht rein. Und offenbar oft genug hat man sich dagegen entschieden, diese Menschen reinzulassen. Und da spätestens da hätte man sie sehen müssen. Ne? Also da spätestens wäre es ja aufgefallen auf jeden Fall. Ne? Also, aber so direkt berichtet, außer diesen Ego-Dokumenten, ist mir nichts untergekommen in Zeitungen oder so, die das noch größer formulieren. Man hat Angst, wenn sie nicht in die Luftschutzkeller lässt, dass sie vielleicht dann Sachen klauen könnten oder Unsinn machen. Das hat man bei den Juden im Übrigen auch gedacht. Ja, also ja, die Juden sollten vielleicht doch in gesonderte Luftschutzräume gehen für den Fall, dass der Luftangriff kommt, damit die dann nicht irgendwie Unsinn machen können.
Aber scheinbar ja im Berliner Stadtgedächtnis dann nicht mehr so präsent nach dem Krieg, denn, und dann kommen wir mal zur Erinnerungskultur, sowohl mit Blick auf Zwangsarbeit und die ganzen sozusagen Verstrickungen der Lufthansa, auch die Rüstungsproduktion vor Ort, aber auch andererseits eben das Columbia-Haus, das ja dann erinnerungstechnisch leider abgerissen wurde, hat man so ein bisschen den Eindruck, davon ist nicht mehr viel präsent. Also wie sieht's aus mit der Erinnerungskultur? Welche Rolle spielt dieser Ort eigentlich noch oder die Anfänge dieses Ortes in der Berliner Stadtgeschichte?
Also zum Columbia-Haus ist zu sagen, was ich immer wieder sehr erstaunlich finde, ist, dass selbst Menschen, die sich für Berliner Geschichte interessieren, oft noch nie davon gehört haben, dass es das Columbia-Haus gegeben hat. Und was ich vorhin gar nicht gesagt habe, als es um die Häftlinge ging, es waren insgesamt 8000 Männer dort inhaftiert. Das ist ja schon eine große Zahl. Und Also es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube, ein ganz großer Grund ist die Nachkriegsüberlagerung der Geschichte durch die Luftbrücke. Dass es so eine positive Erzählung war, die natürlich ja auch da war. Das war ja was Positives für die Stadtbevölkerung. Aber es war natürlich auch ein Angebot, das, was vorher gewesen ist, zu vergessen oder daran nicht mehr zu erinnern. Das ist, glaube ich, ein Grund. Ein anderer Grund beim Columbia-Haus ist, wir haben ja vor allem kommunistische Häftlinge dort gehabt. Die waren, wenn sie überlebt haben, danach meistens in der DDR. Also da war zum Beispiel auch Erich Honecker inhaftiert im Columbia-Haus. Waren auch andere Bekannte, der Sekretär von Ernst Thälmann war dort inhaftiert. Also es waren schon auch kommunistische Größen. Also ich habe immer gesagt, wenn das Columbia-Haus im Osten der Stadt gestanden hätte, hätte es garantiert eine Erinnerung daran gegeben von kommunistischer Seite oder von SED-Seite. Und das andere ist halt diese andere große Gruppe, die ich vorhin genannt habe, die der Homosexuellen oder als Homosexuellen verfolgte, die keine Stimme hatten und die nicht sagen konnten, hier haben wir gesessen, hier wurden wir misshandelt, hier wurden wir gefoltert, weil sie gar nicht drüber reden konnten, dass sie ja inhaftiert waren, weil es noch so lange den Paragraph 175 in der Bundesrepublik gegeben hat. Und das ist schon sehr schwierig und deswegen fand ich das auch sehr gut, dass damals bei dem Volksentscheid, das ja tatsächlich auch Teil des Gesetzes ist, dass eine Erinnerung an die während der NS-Zeit dort verübten Verbrechen auch nötig ist. Und es wurde dafür ja auch schon viel getan. Ich glaube nur, dass es noch nicht ausreicht. Genau, dass es dieses eigenständige Konzentrationslager in Berlin gegeben hat, ist noch viel zu unbekannt.
Und ich kann da vieles sagen, was Frau Georg jetzt gerade auch schon für die kommunistischen Opfer und die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus gilt im Grunde ja auch für die Zwangsarbeiter. Die gehen ja nach dem Krieg nach Hause, ne, und als displaced persons oft, ne, irgendwie dann über solche Lager, beziehungsweise dann auch mit Flugzeugen ausgeflogen, tatsächlich von Tempelhof manchmal oder so, sogar. Und das wird dann vergessen. Also die werden auch nicht weiter gefragt. Es gibt auch wenig Willen von der deutschen Regierung, dann nach 45 oder ab 49, sich der Entschädigung in irgendeiner Form zu nähern, überhaupt dem Wissen mal zu nähern, was da eigentlich passiert ist. Ich habe noch Bilder gesehen von der Übernahme der amerikanischen Luftlandedivision, die im Juli 1945 von den Sowjets den Stand übernehmen. Da sind dann Fotos gemacht worden. Da stehen noch die vier Baracken direkt auf dem Vorfeld. Die stehen da einfach auch noch da. Ne? Die hat noch keiner abgetragen. Da sind sie noch da. Wenige Zeit später verschwinden die natürlich. Die verschwinden auch, weil sie für die Airbase natürlich im Weg stehen. Also da muss einfach ganz praktikable Sachen, die kommen auch noch dazu. Und dann werden die vergessen. Und das Verrückte ist ja dann, die Luftbrücke wurde schon angesprochen. Die Luftbrücke ist so eine Art, für die Berliner zumindest, für die Westberliner ist das eine Entlastungserzählung. Man muss sich eben nicht mit den dunklen Seiten dieses Ortes beschäftigen. Man hat diese Entlastungserzählung dieser großen Luftbrücke, die in der größten Not Westberlin quasi das Leben gerettet hat, den Westberlinern den Kommunismus erspart hat. Und mit dieser Erzählung kann man natürlich viel mehr in der Zeit nach 45 Politik auch machen und auch das sozusagen in so eine eher positive Erinnerungserzählung gießen, eine Erinnerungskultur, die sich auf diesen positiven Aspekt zieht. Und darüber hat man relativ oft und eigentlich durchgehend diese dunkle Zeit auf dem Tempelhofer Feld vergessen. Also diese Zwangsarbeiterlager ist dasselbe Problem. Man sieht sie eben nicht mehr. Es ist ja bei der Militärarrestanstalt das Gleiche. Man sieht sie nicht mehr, sie sind nicht sichtbar und die Nichtsichtbarkeit plus der lange Zeit nicht bestehende Wille, das irgendwie nochmal aufzuarbeiten, der führt dann dazu, dass es in Vergessenheit gerät, ganz aktiv. Und ich stimme zu, also gerade was die Zwangsarbeiterlager angeht und das KZ Columbia, könnte noch mehr getan werden, tatsächlich, um diese Sichtbarkeiten zu erhöhen für diese Orte.
Also fast so ein bisschen so eine Reinwaschung durch die Luftbrücke quasi dieses Ortes. Zumindest so.
Ja, die Luftbrücke würde ich jetzt nicht, dafür kann die Luftbrücke jetzt nichts. Aber ich weiß schon, ja, die Amerikaner und die Briten und Franzosen können jetzt dafür jetzt nichts. Denen passte das nur ganz gut im Kalten Krieg, dann den Verbündeten auch so ein bisschen dazu zu versorgen und den nicht zu verlieren. Die haben natürlich jetzt auch kein Interesse gehabt, dass da jetzt diese Geschichte aufgearbeitet wird, weil es jetzt einfach nicht wichtig war in diesem Zeitpunkt. Man hat sich darum nicht gekümmert. Ich nenne es halt eine Entlastungserzählung, weil das so psychologisch interessant ist, ne? Dass man das natürlich da super tolle, man kann so einen Schlussstrich machen und sagen, guck mal hier, diese tolle neue Zeit, jetzt kommt die Demokratie, jetzt kommen die Amerikaner, wir werden durchdemokratisiert. Das stimmt alles, ne? Also es ist nicht von der Hand zu weisen, das macht diese Geschichte eben so schwierig an diesem Standort. Und gleichzeitig, wie kriege ich dann aber die negativen Seiten wieder rein? Und ich kenne das auch von Mitmenschen, die dann immer sagen, oh, jetzt reden die schon wieder über diese dunkle Zeit vom Flughafen und so, ne? Und oh, müssen wir schon wieder über dieses Zwangsarbeiterlager reden, so. Und Menschen, die sich schon ein bisschen mehr damit auskennen, allerdings jetzt aber kein Historiker sind. Und ich muss dann immer sagen, ja doch, das ist schon ein wichtiger Punkt, den wir hier nicht vergessen können.
Und ich finde es ja auch ein interessantes Zeichen, dass ja die Zwangsarbeit auf dem Tempelhofer Feld auch so schlecht erforscht ist, weil es einfach so spät begonnen wurde. Beim Columbia-Haus ist es ja ein bisschen anders, weil Johannes Tuchel und Kurt Schilder 1990 ja das erste Buch veröffentlicht haben. Und es gibt ja auch seit 1994 dieses eine Denkmal auf der anderen Straßenseite. Das hat auch noch mit der militärischen Nutzung zu tun. Ja. Das konnte nicht an den echten Ort. Aber auch da ist, ich glaube, ganz viele, selbst AnwohnerInnen, sehen das und wissen überhaupt nicht, was, wofür das jetzt eigentlich steht. Da steht halt so ein rostbraunes Gebilde und der Bezug ist, glaube ich, gar nicht da.
Der ist nicht
und
da.
Die Forschung ist natürlich immer die Grundlage für die Erinnerung. Das ist einfach so. Und in manchen Teilen hat sie einfach zu spät eingesetzt und dann ist es halt auch schwierig. Man kann keine Leute mehr befragen. Das war zum Beispiel auch so, als ich dann über das Columbia-Haus geforscht habe. Es lebte kein ehemaliger Häftling mehr. Ich konnte auch mit niemandem mehr drüber reden. Es gibt zwei Shoah Foundation-Interviews, die ich mir anschauen konnte. Aber das ist was anderes, als wenn ich nur auf Akten angewiesen bin, die ja beim Columbia-Haus auch alle zerstört sind. Also ich war vor allem auf Zeitzeugenberichte, schriftlich hinterlassene Zeitzeugenberichte angewiesen. Und ich glaube, Zwangsarbeitende haben sowas noch viel weniger hinterlassen. Ja. Als jetzt Leute, die wirklich politisch aktiv gewesen sind und danach auch über diese Zeit sprechen wollten.
Ja, also da wissen wir oft, das sind ganz wenige, die überhaupt gesprochen haben. Es gibt die für die Dokumentation Fliegen heißt Siegen zur Lufthansa-Geschichte 2010 von Christoph Weber. Gab es den Versuch, da hat man in der Ukraine und in Weißrussland versucht, nochmal ehemalige Zwangsarbeiter aus diesen Frontreparaturbetrieben, die dann auch quasi gekidnappt wurden, mit verschleppt wurden ins Reichsgebiet. Die hat man aufgespürt und da gibt es auch ein paar Interviews, die da geführt wurden mit denen. Da kann man ein bisschen mehr über die Lufthansa und wie die sozusagen dort auch wirklich mit eigenen Häschern unterwegs war, um Leute zu schnappen und nicht nur dafür das Militär brauchte, sondern wie sie waren quasi dann dieses Militär, die das dann so einsammelte. Aber darüber hinaus, wie gesagt, weil eben auch so viel zerstört ist, gerade bei unserem Tempelhofer Zwangsarbeiterlagern, weil die Lufthansa da eben da diese Dokumente nicht mehr hat, wissen wir einfach zu wenig darüber, was jetzt wo, wie genau wer gemacht hat. Wir wissen, dass auch Kinderarbeit da gewesen sein muss. Manche dieser Akten, die noch da sind, zeigen das, beziehungsweise man hat auch einfach an der Art, wie bezahlt wurde, hat das Butras versucht nachzuempfinden in seiner Zwangsarbeiterstudie. Aber wir können die genauen Dimensionen nicht sagen. Einfach weil so viel offen ist, wissen wir auch nicht genau, wie die Behandlung war. Also man muss sich das immer erschließen über andere Zwangsarbeiterlager der Lufthansa. So habe ich es auch versucht. Also sie hat in den Zwangsarbeiterlager nicht sehr positiv gewirkt. Ne? Also so viel gerade, wie es legal war, das hat man gemacht, aber nicht mehr. Man hat auch versucht, nicht unter dieser Legalität zu landen, also dass man sie noch schlechter behandelt hat. Und man hat sich eben darum bemüht, das wissen wir auch, man wollte diese Leute haben. Man hat mehrfache Eingaben gegeben an die Deutsche Arbeiterfront, als es dann sozusagen dahin gegangen ist zu Ley und Saukel. Aber mehr, wie gesagt, mehr lässt sich einfach nicht sagen. Und was ich wichtig fände, wäre mal so eine zentrale Anlaufstelle auf dem Tempelhofer Feld, wo man so eine klare Thematik hat. Man hat auf diesem Geschichtspfad, da gibt es das zwar, aber das müsste noch, das ist ja natürlich nur so ein kleiner Text. Man bräuchte dann nochmal einen zentralen Anlaufpunkt, an dem man das nochmal stärker darstellen kann. Und das gilt übrigens für das KZ Columbia genauso, ne? Also dass man neben diesem Gedenkzeichen, was wir da jetzt haben, plus, also nicht mehr zu sehen, plus dieser Kleine, der auf der anderen Straßenseite steht, dass man
und
da
nochmal... Und eine Tafel vom, oder zwei Tafeln vom Geschichtspfad.
Vom Geschichtspfad sind da auch noch die Tafeln, genau.
Aber die sind, finde ich, auch nur zu finden, wenn man sehr explizit dahin geht.
Genau, so. Sie sind nicht sichtbar, Das ist das Problem, ne? Genau. Das nicht mehr zu sehen, daran ging schon, aber da weiß man meist nicht, was es ist. Was sehen wir denn jetzt nicht mehr, ne? Dass nichts mehr zu sehen ist, für den Insider natürlich klar, aber für den Touristen zum Beispiel gar nicht erschließbar, was das jetzt meint.
Da ist dann auch immer die Schwierigkeit sozusagen zwischen, wie viel Kunst steckt in der Erinnerungskultur und wie stellt man es wirklich dar? Und ich würde sagen, dieser Ort eignet sich eigentlich besonders gut, also durch diese eben Ambivalenz. Man hat das sehr Positive mit der Luftbrücke und man hat das sehr Negative mit der Zwangsarbeit im KZ und der ganzen Vorgeschichte. Also eigentlich ja ein prädestinierter Ort für auch die wechselvolle Berliner Stadtgeschichte, letztendlich aber auch ganze deutsche Geschichte eben. Da ist sicherlich noch einiges zu tun in Zukunft an Bildungsarbeit. Wenn sich unsere Zuhörer jetzt erstmal noch selbst ein bisschen vorbereiten wollen, vielleicht auf einen Besuch der Ausstellung, auf einen Besuch des Feldes und sich ein bisschen mit der Geschichte weiter auseinandersetzen möchten, was gäbe es denn noch so an Literatur, die man weiterempfehlen könnte?
Ich kann ja mal mit einem Buch anfangen, was uns sehr viel geholfen hat, jetzt bei unserer Lufthansa-Ausstellung in Tempelhof. Das ist das Buch von Lutz Budras, Adler und Kranich, vor 10 Jahren erschienen, wo er diese Geschichte der Lufthansa und ihrer Verbindung mit dem militärischen, mit der Luftwaffe, dem staatlichen Behörden sehr eindrücklich aufarbeitet in verschiedensten Bereichen und dann auch in die Zeit geht nach der Liquidation der alten Lufthansa und der Gründung der neuen Lufthansa. Das ist sehr empfehlenswert für den historischen Interessierten, das ist vielleicht nicht ganz für die Laien. Es gibt eine fantastische Website, Tempelhofer Unfreiheit, die auch ein bisschen was zu Zwangsarbeit macht. Es gibt ein Buch, und wir haben vergessen, darüber zu sprechen gerade, das gibt es im Buch von Reinhard Bernbeck, Materielle Spuren des nationalsozialistischen Terrors. Da gab es Ausgrabungen 2014 am Flughafen oder auf dem Tempelhofer Feld an dem Zwangsarbeiterlager. Und der hat tatsächlich verschiedene Dinge nochmal ausbuddeln können, Gegenstände, an denen man nochmal so ein bisschen nachvollziehen konnte, wie ging es diesen Leuten dort, was hatten die mit sich, was trugen die mit sich, hatten die Sanitärgegenstände oder Dosen von Essen oder solche Sachen, also ganz banale Gegenstände, die manchmal mehr sagen über die Situation dieser Menschen, als jetzt das vielleicht so ein Dokument könnte. Genau, und vielleicht, weil ich es jetzt schon angesprochen hatte, von Christoph Weber gibt es einen Film zur Lufthansa-Geschichte auch, Fliegen heißt Siegen. Der ist 2010 erschienen im WDR, meine ich, und da geht es auch nochmal ganz stark um die Verstrickungen der Lufthansa mit dem Militärischen während des Zweiten Weltkrieges und auch um die Zwangsarbeiter, da kommen auch Zwangsarbeiter der Lufthansa zu Wort.
Ja, ich hatte es schon erwähnt, also 1990 haben Kurt Schilde und Johannes Tuche das erste Gesamtdarstellung nach damaligem Forschungsstand über das Columbia-Haus veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das noch lieferbar ist, aber es ist in vielen Berliner Bibliotheken auf jeden Fall zu bekommen. Dann mache ich Werbung in eigener Sache. Meine Dissertation ist im Metropol Verlag erschienen. Ich habe mich speziell mit den jüdischen Häftlingen beschäftigt, aber es ist tatsächlich auch die Gesamtgeschichte des Lagers und was heute bekannt ist, habe ich auch nochmal dargestellt. Dann gab es diese große Ausstellung, Ein weites Feld. Das war, glaube ich, von der Stiftung Topographie des Terrors in Kooperation mit der Tempelhof-Projekt GmbH.
Genau.
Genau, da gibt es einen sehr ausführlichen Ausstellungsband auf Deutsch und Englisch, der ist sehr zu empfehlen. Wer sich nochmal ein bisschen intensiver mit der überhaupt der Geschichte der frühen Konzentrationslager in Berlin beschäftigen würde, dem empfehle ich die Dissertation von Irene von Götz, die so eine Gesamtdarstellung gemacht hat, was es eigentlich für unterschiedliche frühe Lager in Berlin gegeben hat. Und dann nochmal Werbung in eigener Sache, die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand betreibt eine Homepage, columbiahaus.de. Das ist eine Ausstellung, Wanderausstellung, die wir 2013 gemacht haben und wo man allgemeine Informationen über das Columbia-Haus findet, aber auch Häftlingsbiografien, und wir sind auch dran, das immer weiter zu erweitern. Wir sind jetzt auch an dem Punkt, dass von den 8000 Häftlingen wir mittlerweile ungefähr 2500 Namen kennen und diese auch veröffentlichen möchten und werden. Ich kann nur noch nicht genau sagen, wann es soweit sein wird, aber auch das wird dann auf der Homepage veröffentlicht.
Ja. Und vielleicht noch kurz Werbung an eine Sache. Natürlich unsere Ausstellung zur Lufthansa-Geschichte im Kopfbau West des Flughafengebäudes. Ich glaube, sie ist ganz gut gelungen. Könnte man auf jeden Fall eine Menge über diese Lufthansa-Geschichte in genau dieser Zeit bei uns am Zentralflughafen Tempelhof erfahren.
Ja, ich glaube, jetzt kann man mit einem ganz anderen Blick übers Tempelhofer Feld gehen, wenn man da vorbeigeht, die Gebäude sieht oder die Hinweise sozusagen auf das, was früher da war. Ja, vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch ich fand es sehr spannend und habe einiges Neues gelernt.
So geht's auch mir. Dankeschön.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.